RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Ist die Kirche zu politisch? Reden Geistliche zu viel über Seenotrettung und zu wenig über Spiritualität? Zu viel Regenbogenflagge, zu wenig Kreuz? Darum soll es uns heute gehen im RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Sascha Hingst und wir sind hier in der Kirche Nikolskoje oder wie der Berliner sagt, Nikolskö, auf Einladung des hiesigen Förderkreises, der sich um dieses geschichtsträchtige Gotteshaus kümmert. Und heute habe ich nur zwei Gäste, aber ganz besondere. Den Bischof der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein. Er ist zugleich der Flüchtlingsbeauftragte der EKD. Und Ulf Poscher, Journalist, Publizist, langjähriger Chefredakteur der Welt, selbst Christ, aber auch jemand, den ich mal vorsichtig als Kirchenkritiker bezeichnen würde. Herzlich willkommen Ihnen beiden und Herr Poschert, wenn ich bei Ihnen anfangen darf. Aus Ihrer Sicht, wo endet christliche Nächstenliebe und wo beginnt politische Interessenvertretung?
Okay, das ist ein echt lockerer Einstieg mit der Frage. Wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, dass christliche Nächstenliebe nie irgendwo endet und glaube auch nicht, die fängt idealerweise auch nicht erst irgendwo ab einem gewissen Grad von Engagement an, sondern ich würde mal sagen, als Philosoph, der ich ja von Hause aus bin, würde ich sagen, dass die Empathie und im anderen auch sich selbst erkennen etwas Urmenschliches ist. Das kann man sentimentalisieren oder rationalisieren. Ich glaube, beides ist gleichermaßen richtig. Das hat Spiegelneuronen, hat sozusagen eine biologische Grundlage und wir freuen uns auf andere Menschen im Zweifelsfall erstmal, dass es dann auch andere Gefühle dazu gibt, ist klar. Und ich glaube, dass die Reflexion dessen, dass Mitmenschlichkeit heißt, dass wir in jedem Menschen irgendwo auch ein Stück weit uns selbst erkennen. Das ist gewissermaßen das Fundament all dieser Überlegungen. Und insofern finde ich die Idee der Nächstenliebe eine sehr naheliegende Idee. Und
dennoch kritisieren Sie ja gelegentlich die Kirche für etwas, wo wahrscheinlich aus der Kirche man sagen würde, naja, wir leben da einfach nur Nächstenliebe.
Ja, genau, da wird es dann interessant, wenn man es gewissermaßen als Selbstzuschreibung zur Selbsterhöhung benutzt. Und das ist ja im Protestantismus sozusagen eine der großen Gaben des Protestantismus, dass man ja nicht nur moralisch ist, sondern dass man ganz besonders moralisch ist. Und ich habe versucht, mit dem Eingangsstatement deutlich zu machen, dass ich glaube, jeder Mensch hat Nächstenliebe. Und da kann man sich entweder was drauf einbilden oder nicht. Und was in der Tat ein bemerkenswerter Ton ist, der mich aus der protestantischen Kirche ein bisschen rausgetrieben hat. Also mein Vater war Methodist, er war Laienprediger und ich bin sozusagen mit einem Vater auf der Kanzel groß geworden. Ich würde mal sagen, der methodistische süddeutsche Protestantismus ist ein harter Protestantismus. Und ich habe den sehr geschätzt, weil er auch so nicht sentimental war in dem Sinne. Und die Kritik an der EKD, die ich ja verschiedentlich vorgetragen habe, hängt einfach damit zusammen, wenn sie so Stichwortgeber eines politischen Milieus ist, wenn ich Wort zum Sonntag höre und ich weiß, ob es jetzt der Tagesthemenkommentar zum Thema XYZ war oder aber auf Kirchentagen Predigten höre, die ich vorher als Leitartikel in der Taz gelesen habe. Und da geht es mir weniger um die politische Meinung, sondern auch da philosophische Antwort. Ich glaube, halt jeder Kontext hat ein Sprachspiel. Und ich finde einfach die Verwechslung der Predigt mit einem Leitartikel einfach, da ist man dann im falschen Sprachspiel. Und das würde mich genauso bei einem völkischen Pfarrer empören, wie es mich in der Regel, und ich bin ja bei Hochzeiten, Taufen, ich bin Konfirmation, ich bin viel in Kirchen und komme da so rum und finde das Niveau der Predigten erschreckend. Also auf eine gute Predigt kommen 15 wirklich grottige, aber moralisch hoch angesiedelt. Jetzt. Das ist aber eine subjektive Wahrnehmung, ne? Das ist klar.
Sie müssen.
Jetzt darf ich, oder? Also ich wollte jetzt erstmal einen Moment ausreden lassen und gerne auch bei Ihrer Frage nochmal anfangen, wo hat Nächstenliebe ihre Grenzen? Weil das vielleicht der Punkt ist, wo Herr Poschert und ich heute einmal dann auch ganz beieinander sind, jedenfalls bei der Antwort, die Sie am Anfang gegeben haben. Ich würde auch sagen, Nächstenliebe ist eine Grundhaltung. Ich würde nicht von der Idee, sondern erstmal von der Grundhaltung und natürlich, Sie haben ja jetzt Ihre Herkunft beschrieben, sagen, das ist etwas, was Gott uns sozusagen gibt und mitgibt und was von der Grundhaltung her nicht auf Grenze angelegt ist, auch wenn es im Leben immer auf Grenzen trifft. Ihre Frage nach dem Politischen auf der anderen Seite zielt ja dann auf das Verhältnis von Nächstenliebe als einer Grundhaltung und dem politischen Raum, bei dem man gucken muss, wie man es da zur Geltung bringen kann, aber es eben auch an Grenzen stößt. Da gibt es in der Geschichte unseres Glaubens sehr starke Antworten, würde ich sagen. Eine der stärksten ist sozusagen die der Lehre von den zwei Schwertern, wenn es also sozusagen darum geht, dass ich das als geistliche Haltung für mich sozusagen grenzenlos leben kann, wenn es aber um den politischen Raum geht, immer auch im Einsatz für andere natürlich die Frage der politischen Vernunft und des Gebots geben muss. Dann sind wir bei dem anderen Punkt. Jetzt will ich aber zu dem kommen, wo ich entschieden widersprechen möchte, weil die Grundhaltung des Protestantischen aus meiner Sicht in keiner Weise die, wie haben Sie gesagt, Selbsterhöhung ist oder das, was ich verstehe, was Sie auch das moralische oder übermoralische an Haltung in der evangelischen Kirche nennen, das glaube ich überhaupt nicht, dass das sozusagen das Motiv ist. Im Gegenteil, wenn Sie sagen, Sie kommen aus einem eher harten Protestantismus, dann ist ja sozusagen überhaupt nicht das Motiv von Selbsterhöhung und Selbstgerechtigkeit, sondern erstmal sehr stark das Konzept der Selbstrücknahme an dieser Stelle geltend. Und das, würde ich sagen, gehört auch unmittelbar zur Nächstenliebe dazu. Ich verstehe.
Können Sie mir das erklären?
Was?
Inwiefern gehört das dazu?
Zur Nächstenliebe, die Selbstrücknahme? Mhm. Na, ich würde sagen, zur Nächstenliebe gehört die Grundhaltung. Sie haben jetzt gesagt, es geht um Spiegelneuronen. Ich würde erst mal sagen, es geht tatsächlich darum, im anderen Menschen immer wieder auch die Begegnung mit Gott zu erfahren. Und insofern gehört ja an dieser Stelle die Würde des anderen, die mir entgegenstrahlt und die Würde ist, die bei mir und bei ihm ist, sozusagen als das dazu, was zunächst den anderen für mich als Bereicherung erleben lässt und dann auch die Hingabe auslöst. Also wenn Sie sagen philosophisch, das würde ich sagen, ist das urreligiöse Konzept. In der Nächstenliebe geht es ja darum, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, gleich du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das höchste Gebot.
Da sind wir uns einig.
Aber was bei Ulf Poschert ja eben auch mitschwang, war ja diese Sicht, dass man sagt, ich fühle die Kirche wie einen verlängert religiösen Arm der politischen Linken. Ich glaube, Sie haben die Taz da vorhin zitiert beispielsweise und gesagt, die Predigten könnten wie ein Taz-Kommentar sein. Darf eine Kirche so politisch sein, Herr Bischof?
Die Kirche ist in dem, was sie sagt oder die Menschen, die aus ihrem Glauben heraus leben, darüber haben wir jetzt ja geredet, in ihrer Grundhaltung und dem, was sich sozusagen dann als gemeinsame Stimme bildet, immer so, das ist auch sozusagen das ganze biblische Zeugnis, dass das gesellschaftliche Auswirkungen hat. Das funktioniert ja gar nicht anders, wenn wir nicht einer puren Innerlichkeit oder Verinnerlichung das Wort reden wollen. Das gehört sozusagen zum Grundkonzept biblischen Zeugnisses, das klingt mir eigentlich noch zu abstrakt, das gehört zu meinem Glauben und zu dem Glauben der Menschen dazu. Das fängt bei der Armenfürsorge an, das zeigt sich in der Nächstenliebe und das zeigt sich natürlich auch in vielen, vielen Worten, die in der Bibel im Alten und im Neuen Testament zur Frage der Flüchtlingshilfe stehen. Das geht nicht anders und ist erstmal eine bestimmte Frage, wie ich jetzt das Politische definiere, das war ja Ihre erste Frage, wo ist da die Grenze? Ich würde immer sagen, in einer demokratischen Kultur ist die Grenze dieser Rede da, wo Kirche parteipolitisch wird. Das ist nicht ihre Aufgabe, das darf sie nicht sein. Und insofern würde ich sagen, nein, es geht überhaupt nicht um links oder rechts dabei, sondern es geht erstmal um das christliche Zeugnis und um das, was Menschen an dieser Stelle im Ausdruck ihres Glaubens und der Suche nach Gerechtigkeit, das natürlich gehört dann dazu,
okay, gut.
Für sich finden.
Amen, könnte man da sagen. Dann würde ich sagen, dann ist ja alles gut. Dann haben wir ja einfach ein ideales Verhältnis in der EKD. Dann, wenn es nicht parteipolitisch ist, dann können Sie einfach sagen, ja, der hat einfach ein Problem, weil er irgendwie zu konservativ oder zu libertär ist. Stellen Sie sich nicht die Frage nach gewissen Predigten auf dem Kirchentag, nach gewissen Predigten das Wort zum Sonntags, ob wir uns als Christen oder Sie als jemand, der als Bischof in der EKD Verantwortung tritt, ob wir uns da verrannt haben. Und diese...
Wollen Sie ein Beispiel geben? Also ich stelle mir die Frage immer.
Naja, die Beispiele, ich kann ja einfach nur, ich mache jetzt ein bisschen Werbung. Ich weiß nicht, meine beiden Bücher, die zuletzt erschienen sind, die behandeln das ja sehr ausführlich. Und im Shitbürgertum wird deutlich sozusagen, wie die EKD mitgeholfen hat bei der Moralisierung aller politischen Fragen. Und im Bigbürgertum sieht man, dass ja auch das Zweite Vatikanische Konzil so eine interessante Dynamik ausgelöst hat. Ratzinger als Reformtheologe 10 Jahre danach hat gesagt, wir haben überzogen. Und wer sich dafür interessiert, ich glaube, ich will jetzt nicht sozusagen eine Lesung aus dem Abend machen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Das Konkrete gibt in Bigbürgertum so eine Rede, Gott ist queer, Gott ist die letzte Generation, Black Lives Matter und so weiter. Diesen Sound, ich habe ja mehrfach schon auch mit Theologen, ich habe beim letzten Kirchentag mit Thomas de Maizière dazu gesprochen, aber ich will gar nicht in diese Rolle kommen. Mir ist es, das ist mir vollkommen fremd, hier einem Bischof zu sagen, wie eine Kirche da zu reagieren hat. Mich interessiert ja nur, Stichwort Flüchtlingshilfe, ja, natürlich sieht man irre gut aus, wenn man Flüchtlinge rettet. Natürlich sieht man irre gut aus, wenn man den Armen unterstützt. Und wer bin ich, der das nicht großartig findet? Nur die Dialektik von dem, was sie tun, führt dazu, um jetzt mal, ich bin mit dem Vater der ermordeten 16-Jährigen, die in einem Zug in Schleswig-Holstein von einem Flüchtling ermordet wurde, ich bin mit dem in Kontakt. Und der bittet mich in seinem unendlichen Verlustschmerz, ob ich ihm helfe, ob ich da ihn unterstützen kann und so sagen könnte. Und ich würde mir wünschen wollen, dass bei all der Nächstenliebe und diesem sich selbst Gefallen in dieser Rolle, das unterstelle ich jetzt einfach mal so, dass man das Hochgefährliche von so einer Nächstenliebe im Sinne einer Verantwortung, die man dafür übernimmt, was dann damit passiert, auch so ein bisschen mitbedenkt und nicht so. Und da sehen Sie es mir nach, weil ich bin in den politischen Debatten seit über 20 Jahren und kriege das so mit und kriege das ja auch aus dem gläubigen protestantischen Lager immer wieder drüber gezogen, wie man, wenn man solche Einsprüche artikuliert, also ein letztes Beispiel, ich glaube, es war irgendein Wort zum Sonntagpredigt, wo dann Che Guevara als so ein wunderbarer, sozusagen als so eine wunderbare Heilsfigur angeführt wurde. Gibt es jetzt 1000 Sachen, Herr Frau Sölle und so. Ich könnte jetzt endlos
weiter.
Ja, ich will nur sagen, diese Details gibt es im Buch. Der Grundsätze, ich stelle eine Frage.
Ja,
wie, und ich was will macht gerne. Das, was macht das mit Ihnen und wie nehmen Sie das wahr, außer zu sagen, ja, ist ja gar nicht so.
Also, erstmal möchte ich gerne sozusagen das unterscheiden zwischen dem, was Sie Moralisierung und ich suche nach Gerechtigkeit nenne. Und das Gesamt, aus meiner Sicht, Zerrbild, was Sie an dieser Stelle vom protestantischen Glauben oder auch von der EKD zeichnen, das ist für mich an dieser Stelle nicht nachvollziehbar. Aber wir können gerne, ich habe nun auch extra Schittbürgertum mir daraufhin zu Gemüte geführt, in diese Frage hineingehen, was dieses Gesamt- oder Zerrbild eigentlich auslöst, dass jede Form des Glaubens, so war mein Eindruck, sozusagen da, wo es um die Suche nach Gerechtigkeit oder Leben nach Geboten geht, für Sie eine Moralisierung oder Übermoralisierung oder, Sie sagen jetzt auch, Selbstgefallen darin geht. Ich bin auf den Gedanken, dass man sich bei der Frage, ob man Menschen in Seenot rettet, Flüchtlinge, und wir wissen beide, dass seit 15 Jahren etwa 30.000, 35.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Ich würde auf den Gedanken, sich bei der Frage, was das für uns bedeutet, nicht sozusagen mit dem, da gefällt man sich, wenn man dazu redet, aufhalten, sondern...
Das können Sie für sich ausschließen.
Naja, also, dass wir sündige Menschen sind, weil Sie das eben auch so gesagt haben, ob ich denn irgendwie, da mich das nicht auch immer selber frage, selbstverständlich frage ich mich das immer selber. Jede Predigt ist immer eine Frage auch danach, ob man dem Wort Gottes Genüge getan hat oder nicht. Aber die Zerrbilder, mit denen ich sozusagen alles über einen Leisten schneide, um es dann abzusägen, die kann ich im Grunde nicht nachvollziehen. Und wenn ich auf das Schittbürgertum an dieser Stelle komme, weil mich das wirklich sehr interessiert hat, dann habe ich den Gedanken, dass, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sozusagen statt der Abspaltung des Bösen irgendwie eine Form der Integration, der Annahme dessen, dass ich selber auch böse bin, und nur so eigentlich mein Leben bewältigen kann, wenn ich diesen Gedanken wieder zulasse und dann sozusagen das Böse und das Gute verbinde. So habe ich sozusagen die große Linie darin gelesen. Dann habe ich aber wirklich nicht nachvollziehen können, wieso ich das mit einem Zynismus, so kommt es mir jedenfalls vor, von Sprache, von Shitbürgertum übergießen muss, um dann ja sozusagen die ganze Zeit die Abspaltung wieder zurückzugeben.
Also die Idee der Abspaltung ist insofern ganz interessant. Jetzt muss ich ein bisschen Kontext geben.
Jetzt
sind, jetzt sind wir beim Buch. Ich kann es allen sehr empfehlen. Und,
lassen Sie uns jetzt nicht Buchexegese machen.
Aber ich würde gerne an dem Punkt konkret werden. Das lässt sich in drei Sätzen erklären. Das Buch fängt wie auch Bückbürgertum 1945 an, praktisch am 9. Mai 1945. Und es gab zwei Arten mit dieser unendlichen Schuld, die die Deutschen, übrigens auch der deutsche Protestantismus allen voran, hatte. Und dann gab es diejenigen, die praktisch einen Tag später gesagt haben, wir sind jetzt Demokraten und wir sind jetzt die moralische Elite, Gruppe 47. So. Und es gab andere, die es integriert haben und einen schwierigen Weg gegangen sind. So, das ist das eine. Ich möchte Sie nur als Bischof darauf hinweisen, als Mann des Wortes. Ja. Sie haben jetzt über ein Buch fünfmal gesagt, es sind Zerrbilder und ich weiß nicht, was war es noch. Also man merkt ja auch, in dem Moment, wo du den moralisierenden Diskurs kritisierst, kommt schon so die protestantische, so, ja, es ist ein Zerrbild, also Zerrbild, ja, vielleicht hat er ein Wahrnehmungsproblem. Und ich sage Ihnen, nein. Doch, ja, Sie haben es gesagt und es ist auch okay, Sie sind Bischof, Sie sollen es auch so sagen.
Na, Sie werfen mir die ganze Zeit Moralisierung vor.
Nö, ich habe Ihnen nichts vorgeworfen, ich habe einfach nur gesagt, das ist ein Sprachspiel, das ich in der Kirche so wahrgenommen habe. Und
okay, lassen Sie uns über die konkreten Fragen an der Stelle reden.
Absolut.
Machen wir es mal ganz konkret. Holen wir es mal in den Alltag zurück. Sie haben ja vorhin Beispiele gebracht. Ich wette, wir könnten, wenn wir jetzt alle Predigten der letzten 10 Jahre durchzählen könnten, wahnsinnig, wahnsinnig viele finden, in denen es um die, und Sie haben es ja völlig zu Recht gesagt, furchtbaren Zustände im Mittelmeer geht. Wie viele Predigten würden wir finden, in denen es um so jemanden wie den Vater, den er dort angesprochen hat, geht?
Auch sehr viele. Davon bin ich fest überzeugt. Das wollte ich an der Stelle...
Habe ich noch nicht gehört. Muss ich öfter in die Kirche gehen?
Das weiß ich nicht, wie oft Sie gehen, aber und da will ich jetzt auch gar nicht hier irgendwelche Vorgaben sozusagen machen.
kann Wort zum Sonntag.
Wann Wort die Vergewaltigten...
Lassen Sie ihn ab.
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass in der Breite der Predigten, die wir haben, die verschiedenen Herausforderungen auch vorkommen und dass es immer am Ende um die Existenz des Menschen dabei geht, um den Trost, um die Seelsorge und natürlich, und das ist das für mich so Schwierige an der Stelle, was ich sage es jetzt mal, damit Sie nicht wieder sagen, ich habe Zerrbild gesagt.
Sie was können ich, mich nennen, was Sie wollen.
Das ich, ist, ich nenne Zerrbild Sie ja gar gut. nicht, ich versuche das zu verstehen, was ich wahrgenommen habe. Jedenfalls an dieser Stelle zu begreifen, warum die beiden Formen der Gottesbegegnung, des Kontaktes mit Gott, nämlich zum einen die Begegnung sozusagen mit dem Faszinosum, mit dem, was wir sozusagen an innerer Gottesbeziehung haben und erleben, auch in der Natur, und dem anderen der im biblischen Zeugnis fest verankerten Begegnung mit Gott über die Suche nach Gerechtigkeit und Gebote. Wieso Sie sozusagen das alles auf die eine Schiene kippen?
Mache ich gar nicht. Nee? Ich freue mich, sowas zu hören. Und wenn Sie zum Beispiel einen super Podcast, Ben Unscripted, da habe ich eine Stunde über Glauben geredet und habe über meine wirklich eine Predigt, ich habe bei den Jesuiten Philosophie studiert, ich musste raus aus dem Protestantismus, weil er mich sonst vergiftet hätte, und habe eine Predigt gehört, die mich sehr beeindruckt hat. Und ich glaube, dass das, was Sie gesagt haben, diese Art von Predigten, wenn es sie gibt, freue ich mich darüber. Ich würde nur gerne noch mal an diesen einen Punkt kommen wollen, weil Sie ja auch gesagt haben, Ihre Sprache, also zynisch, hart, sind Shitbürgertum und so. Und da haben Sie ein gutes Sensorium, weil das ist so gewissermaßen auf eine Reaktion auf eine Sprache, die übrigens auch Ihre Sprache ist. Ich habe Ihren Podcast mir angehört, verschiedene Ausgaben, und ich finde, das sind alles hochanständige, moralisch höchststehende Menschen, und man hört im Hintergrund auch so eine liebevolle Musik. Und alle sind gut und alles ist gut. Und das ist die Wirklichkeit, die wir in der Politik in einem gewissen Milieu hatten. Das ist das, was ich Shitbürgertum nennt. Und ich stehe so da und sage, nein, nichts ist gut. Eure Moralisierung hat dazu geführt, dass wir in Deutschland abschmieren, was die Wirtschaft betrifft. Eure Moralisierung hat dazu geführt, dass wir über Migration keine Diskussion. Eure Moralisierung hat dazu geführt, dass wir eine muslimische Migration haben, die den christlichen Kindern in den Vierteln, in denen wahrscheinlich niemand mehr in die Kirche geht, wenn sie schwul sind, rausmoppen, linke schwule Lehrer rausmoppen. Wenn wir einfach so das alles so geschehen lassen und sagen, ja, aber so wie Katrin Göring-Eckardt, die auch eine große EKD Frau ist, ja, wenn wir das alles so weitermachen lassen, dann will ich gerne derjenige sein, der zynisch und mit dem Zerrbild sagt, Vorsicht, wir machen hier was kaputt. Und der letzte Punkt, der Sie als Bischof eigentlich beschäftigen müsste, ist, die Kirchen verlieren dramatisch an Mitgliedern.
Reden wir über die Mitglieder nachher, aber
nur in einer Zeit, in der jede bescheuerte Esoterikbude und jedes Pilatus-Studie eine spirituelle Heimat anbietet. Also sie werden bei einem Heimspiel in Deutschland besiegt. Und dann gibt es noch diejenigen, die in der Popkultur das hohe Lied des Islam sind. Und selbst da laufen ihnen Leute weg. Und das müsste Ihnen noch zu denken geben.
Reden wir über den Mitgliederschwund ein bisschen später. Aber ich würde gern wissen, was Sie darüber denken.
Naja, wenn ich jetzt sage, es gehört nun überhaupt nicht zum Protestantismus zu sagen, alles ist gut und alles bleibt gut und wir wollen mal nur alles bewahren, sondern es ist ja die Urform des Protestantismus an dieser Stelle, sich selbst zu befragen, zu gucken und die Welt immer wieder zu verändern, dann kann ich nur sagen, alles das, was Sie jetzt an Deutungen, an aus meiner Sicht sehr einlinigen Deutungen für Ursache- und Wirkungszusammenhänge vorgebracht haben, um jetzt nicht wieder Zerrbilder zu sagen.
Sagen Sie gerne
Zerrbilder. Ja, nee, macht ja nichts. Ich will nur an dieser Stelle sagen, wir müssten ja dann im Einzelnen gucken, wo Sie das hernehmen, was ich aber nicht nachvollziehen kann und auch für meine Kirche zurückweisen möchte. Das ist das, dass wenn wir versuchen, Menschen zu verstehen, und nun haben Sie meinen Podcast angesprochen, wenn wir versuchen, mit Menschen über den Glauben zu reden, wenn wir versuchen, sozusagen ihre Lebensform und Lebensbewältigung nachzuvollziehen, wieso das sozusagen in eine, obwohl Sie das doch aus tiefer Überzeugung im Ring um eine bessere Welt machen, setze ich jetzt mal voraus, warum das dann so verächtlich dabei gemacht werden muss. Ich fand, dass sie es sehr verächtlich gemacht haben, eben, wenn dann da so getan wird, als sei das so eine Art, die haben sich da alle lieb und sagen.
Also sie haben sich doch alle
lieb. Nein, wir haben uns auch nicht alle lieb. Das gehört auch gar nicht zu den Grundformen des Protestantismus, der ja auch so heißt, weil er sozusagen in den Widerstandsformen immer wieder zu Hause war und ist und im Grunde auch so entstanden ist.
Sehen Sie doch in mir den Protestante genau diese Art von Widerstand gegen diese moralisierende Predigt Popkultur aufersteht.
Jetzt müsste ich einmal verstehen, was das mit dem moralisierend an der Stelle eigentlich heißt. Sie meinen doch, wenn ich das richtig begreife, dass es so eine Art
Selbstgerechtigkeit. Sie, oder? Und eine Verächtlichmachung
von mir?
Nein, von Ihnen nicht, Sie sind super, sondern ich meine in den Predigten, ich meine in den Predigten.
Wir diskutieren über die, ich sag mal ganz weit gefasst, die Rolle der Kirche in der Zeit und die Frage, wie politisch oder eben doch wie moralisierend sie heutzutage sein sollte und wie sie ist. Und Sie hatten gerade, Herr Poschert, gesagt, Sie empfinden das manchmal als eine Verächtlichmachung. Das wollten Sie uns gerade erklären.
Nee, ich sehe, er hat verächtlich. Er ist der Bischof, ich habe nichts
mit verächtlich. Ich habe gesagt,
ich mache verächtlich. Sowas würde ich nie sagen, weil es gar nicht in, ich kann das gar nicht. Ich kann nicht moralisieren. Ich moralisiere nie, wenn es irgendwie geht. Und ich kann schon gar nicht auf andere Menschen rumgucken.
Also das Wort Shitbürgertum und Bückbürgertum zu nehmen und mir zu sagen, das ist moralfrei und bar jeder Verächtlichmachung.
Nee, moralfrei ja, aber mit einem gewissen kritischen Unterton.
Dann doch mit einer gewissen Verächtlichmachung. Ja. Also das kriegen Sie nicht hin. Wir wollten ein bisschen über Selbstgerechtigkeit.
Respektlos ist es, aber keine Verachtung.
Das naja, ist es ist ein bisschen eine
Vulgär. Ich habe mich liebevoll in all das reingebührt.
Also wenn ich Shitbürgertum ins Deutsche übersetzen würde, würde ich ja schon sagen, ist ein bisschen eine Vulgärsprache.
Absolut.
Das ist ja auch an der Stelle mit Absicht gemeint. Ich verstehe nur nicht, aber das habe ich vorhin schon gesagt, wie das mit dem Konzept zusammenkommt, dass Sie ja nun gerade diese Form der Moralisierung oder Verächtlichmachung bekämpfen wollen. Aber ich will etwas anderes an dieser Stelle sagen, um mal sozusagen mit der alternativen These dann auch zu kommen. Natürlich muss kirchliche Rede und Rede des Glaubens immer so relevant für uns sein, dass sie dann auch im gesellschaftlichen Zusammenleben eine Relevanz bekommt. Ein Christentum, das an dieser Stelle in die Innerlichkeit geht, das glaubt, die Armenfürsorge ginge sie nichts an, die Soziallehre ginge sie nichts an, das Sein bei den Kranken ginge sie nichts an, das Sein auch, weil wir jetzt darüber geredet haben, für Geflüchtete, und das geht ja nun bis ins Jesuswort hinein, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen, darin seid ihr Gott begegnet. Also ein Konzept von Religion, das ernsthaft behauptet, dass die Begegnung Gottes nicht auch in dieser Suche nach Gerechtigkeit und dem anderen Menschen vorkommt, das hielte ich für nicht gut kirchlich.
Aber sagt ja niemand. Ich sag ja nicht, Sie sagen auch, nur wir sagen ja klar auch. Natürlich.
Die Frage für mich ist an der Stelle.
Ich habe Zivildienst in der Kirche gemacht, nur um das nochmal auszudrücken. Ich weiß, was das heißt.
Jetzt könnte ich, wie Sie sagen, dann ist alles gut.
Nee, ja, wunderbar. Dann kommen wir.
Dann kommen wir in meine Podcast-Form, ja.
Ja, da müsste Musik noch spielen. Aber egal, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die interessante Sache doch ist, welcher Eindruck ist prägend und verfängt. Und ich kann nur sagen, seit meinem ominösen Tweet, ich habe ja mal bei Steffen Reiche hier in der Gegend an der Rehwiese, wir haben ja die schönste Kirche und fast so schön wie die hier. Und ich gehe so abends durch die verschneite Rehwiese und freue mich auf die Mitternachtsmesse dort. Und bin wirklich, wir hatten die Familie, die Kinder schlafen, es war alles gut. Und dann komme ich so rein und und die Kantorei war schön und ich habe mich wirklich gefreut. Und dann kam die Rede, ich glaube, er findet Trump nicht gut und so und so und so. Und dann kam diese Predigt und dann habe ich gesagt, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Das ist eine Zumutung für einen Christen, am Heiligen Abend so eine Frankfurter Rundschau-Scheiße serviert zu bekommen, Entschuldigung. Ich habe das dann getwittert und in mir war also die Verführung des Social Media. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, komm, ey, Punkt, Punkt, Punkt drauf, mache ich. Und habe das raus und am Morgen bin ich aufgewacht und habe für die Familie Frühstück gemacht und mein Telefon glühte und dann ging das los. Und diese Diskussion, die daraus entstand, es gab dann auf Twitter ein Poschardt-Evangelium und das war sehr lustig. Weil dann kam die Allianz, Grüne, EKD, Linke, Sozialdemokraten, CDA und hat gesagt, wer diese Art von Protestantismus und Predigt kritisiert, der ist ein unmoralischer Zyniker. So. Und dann gab es, das ging über Tage so. Und
aber
Herr Poschardt, immer wieder, ich gehe in jede Diskussion, ich setze mich in jede Kirche und so weiter.
Botschaft verstanden, Herr Poschardt. Aber jetzt mal ganz kurz, ich möchte vom Bischof mal eins wissen. Ja. Es wird sicherlich nicht nur Ulf Poschardt geben, der mit diesem Gefühl in die Kirche geht. Und mit Blick auf die von Ihnen vorhin schon zitierten Austrittszahlen der Kirche ist die Frage, wie holen Sie einen Menschen wie Ulf Poschardt ab?
Na, also, erstens gibt es ganz viele andere Predigten. Zweitens bin ich sofort...
In seiner Kirche offenbar nicht.
Ja, zweitens bin ich
bin ja nicht nur in meiner Kirche.
Ja, jetzt muss ich auch noch mal einen Satz sagen. Zweitens bin ich ganz bei Herrn Poschardt, sind ja immer starke Bilder, wenn sich Predigt und Zeitung nicht unterscheidet, dann hat die Predigt was falsch gemacht. Das ist nicht die Aufgabe der Kanzel an dieser Stelle.
Das Klatschen, das Sie hören, ist Ulf Poschardt gewesen.
Gut. Ja, gut. Drittens hat die Predigt aber auch etwas falsch gemacht, sogar am Heiligen Abend, wenn sie sich in einem Zirkel von Richtigkeiten ergeht, ohne etwas mit dem Leben der Menschen zu tun zu kriegen. Dass das nicht...
Sind das die beiden Pole?
Nee, wir müssen uns ja erstmal zwischen den Polen bewegen, weil das, was Sie geschildert haben, ja auch nicht das Bild von Predigt nach meiner Meinung sein sollte. Aber das ist da... Punkte gibt. Natürlich gehe ich auch manchmal aus Predigten raus, wo ich sehr unzufrieden bin. Das ist gar keine Frage. Ist übrigens auch wiederum eine gut protestantische Haltung und deswegen bin ich froh, wenn wir darüber reden, dass man darüber ins Gespräch kommt. Die Predigt wird ja sowieso erst richtig fertig, wenn man darüber ins Gespräch kommt. Insofern tut mir vor allem leid, was Sie erzählt haben hinterher über die Reaktionen. Aber am Ende kommt es darauf an, dass es eine Rede ist. Wir haben ja nun genug Umfragen dazu, was Predigten bringen sollen. Sie sollen biblisch sein und etwas mit dem Leben zu tun haben. Und wenn Sie etwas, Heiligabend ist ein spezieller Fokus, aber wenn Sie etwas mit dem Leben zu tun haben, dann werden Sie immer auch etwas mit dem zu tun haben, was uns im Sozialen angeht. Wird wahrscheinlich nicht zu verhindern sein. Ich bin sofort bei Ihnen, wenn es darum geht, wenn das identisch wird mit Parteiprogrammen, identisch mit Zeitungspapieren, dann haben wir unsere Kraft verloren. Die Kraft des Evangeliums spricht aus einer anderen Quelle.
Ich würde gerne Sie, ja, finde ich gut. Ich höre das sehr gerne. Eine Nachfrage und eine These dazu. Sie sprechen mit dem Leben der Menschen, haben Sie gesagt. Also die Antithese ist irgendwie so eine Frömmigkeit und Spiritualität, die innerlich ist. Und das andere ist gewissermaßen das Leben der Kirchengemeinde oder wenn man Heilige Abend, das sind ja die, die einmal im Jahr in die Kirche kommen. So. Ja, und ich glaube aber, dass Sie dort, und ich will Ihnen das ja nicht, Sie können ja einfach sagen, ja, es ist halt nicht so. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, aus meiner Wahrnehmung ist es so, wird es sehr oft verknüpft mit einem Teil, der halt sehr, sehr nahe an dem ist, wie aktuell politische Diskussionen. Also ich erinnere noch die vielen Predigten, als Fridays for Future angesagt war. Dann bin ich mit das erste Mal, als Luisa ihren Pappschild rausgeholt hat und den Sonntag danach ging's los. Ja, und dann als gewissermaßen die Vermählung des Protestantismus mit so einem Zeitgeist, dann habe ich eine Klimapredigt nach der anderen gehört. So. Und da kann man, das ist halt eine Frage, oder ob ich nicht viel lieber interessiert daran wäre.
Was stört Sie, Herr Poschardt, stört Sie die Frage an sich? Also,
es ist ein vulgärer, moralisierender Opportunismus, der peinlicher nicht sein könnte.
Aber Klimaschutz,
Bewahrung der Schöpfung.
Nee, das ist eben nicht so.
Doch.
Die Schöpfung würde dann gerettet werden und die Predigt zeigen Sie mir mal, wenn wir die AKWs wieder anschalten. Es ist sozusagen die Rettung der Schöpfung according zu Greta und Luisa und eben nicht kluge christliche Intellektuelle, die wissen, dass das ein Sozial- und Ökopopulismus ist, der dazu geführt hat, dass unsere CO2-Bilanz schlecht ist. Die Verklärung von falschen Heldinnen und Helden hat dazu geführt, dass wir in allen Diskussionen, auch in der Migrationsdiskussion, solche absoluten Schräglagen in der Debatte in Deutschland
haben. Jetzt schockieren Sie mich ein bisschen, Herr Poschert, weil Sie jetzt doch einem Stereotyp entsprechen, von dem ich manchmal spüre, dass es da drin steckt, nämlich alle die, die sich über das zu Politische in den Predigten beschweren, beschweren sich vor allem darüber, dass nicht ihre Politik angeblich darin vorkommt. Nee. Und das ist ein großes Problem. Nee, ich würde sogar, jetzt darf ich auch noch mal zwei Sätze dazu sagen, weil in den Predigten, in denen wir nichts Politisches zu spüren scheinen, und damit meine ich jetzt nicht nur die, die sich um irgendeine Innerlichkeit drehen, was ja auch mal sein darf, aber in denen, wo wir nichts zu spüren meinen, stecken in der Regel ganz viele Sprachbilder drin, die aber ganz, ganz bestimmte politische Verhältnisse sozusagen voraussetzen, stabilisieren und das Bild, ich sage jetzt nicht wieder Zerrbild, der total unpolitischen Predigt, gibt es nicht. Sie können das nicht wissen, aber ich habe meine Promotion bei einem Theologen gemacht, der hat tatsächlich sein Leben damit zugebracht, über Selbstgerechtigkeit, das hieß bei ihm damals Gesetzlichkeit in der Predigt, zu reden. Und der hat auch sozusagen immer wieder danach geguckt, wo, ich sage es jetzt mal in seinen Worten, ein bestimmtes politisches Kleingeld in der Predigt sozusagen so stereotyp hinterherklapperte, dass Sie sagen würden, das ist jetzt die Frankfurter Rundschau oder was auch immer. Ich bezweifle nur, dass das in den anderen Predigten, in denen Sie das nicht behaupten, nicht vorkäme. Und das Entscheidende ist, dass wir gute Predigten haben. Und gute Predigten heißt, das Evangelium oder das biblische Zeugnis sehr wohl auch mit der Frage der Rettung der Schöpfung zu verbinden, aber nicht so, dass ich sozusagen einfach jetzt noch die Tagesschau spreche.
Ich will mal von der Predigt noch mal weg zum ganz normalen, banalen Alltag. Da gibt es ja in der evangelischen Kirche auch Beschlüsse, auch von Synoden, bestimmte parteipolitische Dinge auszuschließen, aus Gründen, die doch gut begründet werden. Und dennoch habe ich mich gefragt, wenn ich Menschen ausschließe, ich mal ganz blöd gefragt, der Jesus hat den Judas beim Abendmahl nicht ausgeschlossen.
Was meinen Sie, AfD-Politiker zum Beispiel?
Ja, ich wollte es jetzt nicht auf eine Partei festmachen.
Ja, muss man ja sagen. 40%.
Es gab sicher auch schon andere in der Vergangenheit. Die Frage ist grundsätzlich sozusagen mal unabhängig von einer Partei, ist es für die Kirche der richtige Weg, Menschen auszuschließen, weil sie anders denken, oder kann man das auch anders lösen?
Ja, also darüber können wir gerne reden, aber dann müssen wir mit dem Wort ausschließen an dieser Stelle sehr vorsichtig sein. Wovon haben wir ausgeschlossen? Wir haben Menschen, von denen ich sagen würde, sie schließen sich selber aus mit einer menschenfeindlichen, verächtlichen, hetzerischen Haltung. Sie schließen sich selber aus. Wir haben sie von der Leitung kirchlicher Ämter ausgeschlossen, also von der Übernahme dieser kirchlichen Ämter. Ich kenne keine Kirche, die zur Verkündigung des Evangeliums die Menschen ausgeschlossen hätte. Niemanden. Ich sage das auch immer wieder. Natürlich sind alle eingeladen, an dem, was Kirche ausmacht, nämlich Verkündigung des Evangeliums und Wahrnehmung der Sakramente. Also ich habe ja hier
Geschichte des deutschen Protestantismus zwischen 33 und 45,
Was denn?
Aber,
wie geht der Satz weiter?
Mit dem Ausschließen natürlich. Also die Geschichte auch
des Deutschen. Die schließen sich selber aus.
Ja, die schließen sich nicht selber aus. Die werden von ihnen ausgeschlossen. Kann man ja sagen. Aber dann spricht man diesen Leuten ab, dass sie irgendetwas als politisches Thema und eine Herangehensweise haben, die zumindest in einem Kirchenraum seinen Platz haben kann.
So, nee, gar nicht.
Völlig,
dann habe ich es falsch verstanden. Ja, natürlich.
Schließen Sie sie aus.
Ja, ich habe ja eben schon einmal gesagt, es geht darum, Menschen mit diesem Parteibuch oder einer aktiven Kandidatur von der Leitung und der Übernahme kirchlicher Ämter.
Das ist kein Ausschluss.
Das ist an der Stelle natürlich ein Ausschluss, weil die Voraussetzung dafür, die Leitung in der Kirche zu übernehmen, nämlich...
Was mit der Linkspartei?
Wie, was ist mit der Linkspartei?
Ja, was ist mit der Linkspartei? Antisemitische Partei?
Ja,
verteilen, ja.
Das da treffen ich, Sie mich sofort.
Ja, ich weiß,
Antisemitismus aber, okay, ist Sünde.
Haben Sie denn selben?
Antisemitismus ist Sünde?
Ja, ich weiß,
ja, dass
es Sünde ist. Aber was machen Sie damit? Gilt dasselbe dann für die Linkspartei?
Es gilt dasselbe für Menschen, die an dieser Stelle antisemitische oder menschenfeindliche Parolen oder Organisationen unterstützen. Da steht ja nicht sozusagen eine Partei, sondern da steht ein Prinzip, weil dieses Prinzip aus meiner Sicht im Blick auf das Einbringen in der Leitung der Kirche entscheidend ist. Es heißt aber ja nicht, dass wir Menschen von dem ausschließen, was die Kirche ausmacht, nämlich die Möglichkeit der Gottesbegegnung, der Umkehr.
Aber müssen Sie nicht eigentlich ein Interesse haben, gerade diese Menschen zurückzuholen? Ich weiß nicht, gucken sich
Umfragen ich immer
an.
Ja, also selbstverständlich.
Ja, ich weiß.
Deswegen öffnen wir ja auch die Räume für genau diese Gespräche. Ja, Sie sagen das so. Natürlich, wir haben ein Interesse.
Aber Sie merken keinen inneren Widerspruch.
Ich merke Spannungen, die natürlich dazugehören, wenn wir das eine deutlich sagen, nämlich, dass wir mit allen Menschen im Gespräch sind und ich bin das gerade an diesen Stellen immer wieder und sehr viel und gleichzeitig deutlich machen, dass da, wo das Evangelium Jesu Christi gepredigt und eine Organisation, die davon weitergeben will, geleitet wird, bestimmte Grundsätze, nämlich die der Menschenfreundlichkeit Gottes und des Stehens auf diesem Evangelium gelten.
Das hat ja dann eine klare politische Grundlage.
Das hat erstmal eine klare evangelische Grundlage, ja.
Okay.
Naja, man muss ja auch
sagen, wo ist jetzt die Herausforderung intellektueller Art an der Stelle. Es hat eine klare evangelische Grundlage und es ist im Leben.
Sie definieren, was Hass und Hetze ist. Ja, natürlich.
Naja, ich glaube, das zeigen die Menschen selber gut.
Ja, das war schlecht. Sie sind Bischof, Sie entscheiden es ja mit. Welches Gremium hat es denn entschieden? Übrigens, stimmt das mit dem, dass Sie nur Tempo 90 fahren, um das Klima zu retten, die EKD-Bischöfe? Stimmt das?
Jetzt kommen Sie mit dieser Frage der
ja, ich will es aber nur sagen, weil damit...
Ja, jetzt kommen Sie mit diesem alten Hut
aus... Sie politische Entscheidungen gewissermaßen...
Ja, das ist ein ganz alter Hut. Lassen Sie uns ernsthaft über Schöpfungsbebauung reden. Da haben Sie ja vorhin sozusagen Ihre politische Haltung auch gegeben. Ich sitze hier überhaupt nicht um der politischen Haltung willen, sondern... Und das ist für mich dann wieder der Kern, weil die Schöpfung, auf die wir jetzt hier gerade auch gut rausgucken können, doch zweifellos höchst gefährdet ist. Und zwar durch das, was wir an menschlichem Verhalten anlegen und nicht umsteuern anscheinend. Und alles, was wir dazu tun und sagen, betrifft immer die Frage, können wir uns Menschen dazu bewegen, und zwar nicht in selbstgerechter, sondern in intrinsischer Weise tatsächlich in die Schöpfungsbewahrung einzusteigen.
Ja, da müssen wir die Schöpfungsbewahrung vor allem im Augenblick in China im Blick nehmen, in Russland und in Amerika. Also wir machen
Jesus hat nicht gesagt, dass die anderen, sondern Jesus hat gesagt, du sollst selbst. Ne? Ja, an ganz vielen Stellen.
Es geht immer um Nächstenliebe.
Und wir deindustrialisieren damit. Wir sorgen für Armut und wir sorgen damit für mehr AfD-Wähler, um es mal ein bisschen vulgär zu machen. Diese grüne Politik, die wir haben und die auf EU-Ebene führt denn zu
dem... Jetzt sind Sie in der politischen Diskussion, Herr Poschardt, jetzt sind Sie in der politischen Diskussion und Sie fordern von der Kirche... Moment.
Schöpfung bewahren bin ich auch dafür.
Herr Poschardt, Sie fordern ja von der Kirche, dass sie an der Stelle unpolitisch ist. Und jetzt führen Sie die politische Diskussion, die ja völlig legitim ist. Aber das ist natürlich nicht seine Diskussion.
Das ist ja hier keine Predigt, sondern es ist eine Diskussion. Und ich kann nur sagen, ich kann doch nur reagieren, wenn der Herr Bischof sowas sagt und kann so sagen, ja, okay, dann lasst uns innerhalb von der Predigt die Bewahrung der Schöpfung besprechen. Und dann wage ich nur, ein kleines Fragezeichen daran zu setzen, welchen Sound, welche Semantik, welches
Sprachspiel. Dann machen wir das konkret. Also wenn der Pfarrer sagen würde, bewahrt die Schöpfung, tut mehr für den Umweltschutz, wie auch immer, er muss ja die AKWs nicht ansprechen.
Da
würden Sie mitgehen, aber in dem Moment, wo er einen konkreten Handlung... Weil wenn er sagt, baut AKWs, dann entscheidet er sich ja auch für eine konkrete Handlungsempfehlung.
Das ist doch eine ironische Geste. Ich will doch nicht, dass er einer sieht und so, da draußen können Sie spenden für einen neuen AKW-Bau und so weiter. Das ist mir schon klar.
Die mindestens an den Grundfragen, die da drinstecken, aus meiner Sicht im Grunde nicht angemessen sind. Es geht natürlich in der Predigt eher um Fragen einer ökologischen Spiritualität, also nach den Fragen, wie wir diese Einheit der Geschöpflichkeit und des Geschöpfseins inmitten von anderen Geschöpfen gut leben können. Es geht doch überhaupt nicht in keiner Predigt darum, jetzt irgendwelche Tempolimits oder AKW-Fragen auszuteilen, sondern es geht um die Arbeit an dieser Grundhaltung, aus der heraus dann natürlich auch etwas erwächst, was sich im Alltag der Welt, der aus gut evangelischer Sicht eine andere Form von Gottesdienst ist, der Alltag der Welt, dann diese Grundhaltung in mein Handeln übersetzt. Und da gehört zum Wesen evangelischen Glaubens immer dazu, dass wir dabei natürlich sündig bleiben, unsere Ziele verfehlen, oft genug in die Irre gehen, darauf angewiesen sind, dass Gott uns daraus wieder befreit und rettet, uns fernhalten von möglichst viel Selbstgerechtigkeit oder Selbsterlösungsvorstellungen. Und dass das nicht immer durchgehalten wird, auch in meiner Kirche, sage ich jetzt mal, um an dieser Stelle aus meiner Sicht deutlich machen, ich verstehe ja, was Sie an diesem Punkt meinen, aber es ist eben nicht das Bild dieser ganzen Kirche und ich verstehe dabei nicht, was dieses, ich empfinde schon so in den Begrifflichkeiten, Schittbürgertum etc., was dieses Bewerfen mit Vulgärsprache jetzt sozusagen zur Lösung dieser elementaren Grundfragen unseres Lebens beitragen soll. Und ich verstehe auch nicht, was es sozusagen zum Glaubensdiskurs beitragen soll.
Vielleicht hilft es ja einfach nur, die Gesellschaft so sehr aufzurütteln, weil man sich darüber aufregen kann in die eine oder andere Richtung, dass wir solche Gespräche wie heute führen. Aber lassen wir das mal stehen. Weil die Zeit uns wegläuft, würde ich gern zum Schluss dann doch nochmal von Ihnen beiden wissen, wenn Sie dem jeweils anderen, in dem, was wir heute gehört haben, an der Stelle Recht geben müssten oder dürften. Welche Stelle wäre das, Herr Poschardt? Wo würden Sie den Bischof auf jeden Fall
Recht geben? Also ich würde mal sagen, bei einem Tortendiagramm bin ich bei 70% bei Ihnen. Ich finde das auch, nur um das nur mit der Schöpfung, das ist mir ja sehr wichtig. Ich sitze ja jetzt nicht hier und sage, hoffentlich drillen wir dort nach Öl in der Havel und so. Es geht ja nicht um irgendeine... Natürlich ist das wichtig, diese Themen. Und natürlich wissen wir auch selber aus der Kulturgeschichte des Christentums, dass die Ausbeutung der Natur ja auch etwas ist, was zu unserem kulturellen Sündenregister gehört und dass darüber eine Reflexion stattfindet. Ich habe sehr viel mitgenommen, wenn ich das sagen darf, von Herrn Bischof, dass er diese Themen sieht. Und dass die Problematisierung, er muss ja sich hier auch vor seine Leute stellen, habe ich mitgenommen, das nehme ich sehr positiv mit, dass man sieht, da haben wir vielleicht an ein paar Stellen etwas, worüber wir nachdenken müssten. Die Frage, die ich ungeklärt mit nach Hause nehme, vielleicht ist das dann für eine zweite Runde irgendwann, wie wollen wir diese Flucht aus den Kirchen begegnen? Wie nehmen wir wahr, dass andere Sinnstiftungssysteme so unendlich viel erfolgreicher sind? Ich würde gerne nochmal Ihr Verhältnis zum Islam und Islamismus sprechen, weil ich glaube, wir werden Kirchen irgendwann verteidigen müssen, wenn es so weitergeht. Und das sind andere. Aber ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht für die offene Diskussion.
Und ich nehme als erstes den Satz mit, ich glaube, bei dem wir zusammen sind. Sie haben mal zwischendurch gesagt, es ist nicht alles gut. Und ich finde, das ist ein Wesen des Protestantismus, an dieser Stelle immer wieder auch zu ringen. Und ich spüre das Ringen auch in diesem Gespräch und ich spüre das Ringen auch in den Büchern. Mindestens in dem Schittbürgertum habe ich habe das deutlich gemacht, auch das Ringen um die Frage, wie stellen wir uns dem Bösen und wie kriegen wir sozusagen aus dem Glauben eine Kraftquelle, die uns lehrt, mit dem Bösen umzugehen und dann aber auch eine Haltung zu gewinnen, die das natürlich bekämpft. Das ist ja völlig klar. Ich glaube, da sind wir einig. Was für mich als offene Frage bleibt, neben den vielen Themen, die Sie angesprochen haben, und ich freue mich auf eine zweite oder dritte Runde dazu, was für mich offen bleibt, ist, wie man mit diesem ganzen Willen im Grunde zu Wahrheit und Verstehen gleichzeitig in eine Sprachform und in eine Diskursform hinübergehen, die Bilder zeichnet, aus denen der Herausdiskurs für mich fast nicht mehr möglich ist, auch wenn ich mich freue, dass wir ihn hier heute führen, weil ja vieles auch darauf angelegt ist, eine Empörung zu entzünden, die dann bewirtschaftet wird, sage ich mal. Und das ist etwas, was heute nun in unserer Gesellschaft eines der großen Probleme ist, dass wir ständig Empörungen entzünden, die dann von den verschiedensten Seiten bewirtschaftet werden. Und Glaube, ich würde jetzt fast sagen, glauben Sie mir, das lebt doch am Ende davon, dass Sie an dieser Stelle verstehen, und Sie haben das ganz am Anfang mal gesagt, von einer fast grenzenlosen Empathiekraft leben möchte, nicht immer hat, aber leben möchte, die sich genau an diesen Stellen hineinversetzt. Und dann wären alle diese Themen, die Sie benannt haben, Mitgliederschwund, all die anderen Themen, auf jeden Fall nochmal dran. Ich nehme ganz viel davon mit.
Sehr schön.
Danke.
Ich würde das wahnsinnig gerne irgendwann weiterführen, habe viel für mich mitgenommen. Vielen herzlichen Dank an den Landesbischof Christian Stäblein und den Publizisten Ulf Poschert. Ihnen beiden vielen, vielen Dank. Ihnen allen danke fürs Zuhören. Das war das RBB 24 Inforadio Forum. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.